Ich habe euch heute, keine Sorge, ich habe nicht wieder das gleiche Thema. Es ist übrigens nie immer das gleiche Thema, sondern es ist nur von verschiedenen Seiten beleuchtet. Der Paulus hat auch schon gesagt, das ist gut, die Wiederholung ist gut. Das Thema ist heute Veränderung. Deswegen fand ich auch ganz interessant, was die Antje da vorhin gesagt hat. Wir haben uns nicht abgesprochen. Und die erste Frage ist, was ist eine Geburt? Ich habe es mal versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Das von Gott geplante Zustandekommen neues Lebens. Das von Gott geplante Zustandekommen neuen Lebens. Und das Coole ist ja, also Geburt nehmen wir dann wahr, oder? Das neue Leben nehmen wir dann wahr, wenn es da ist. Bei Gott ist ja schon da. Gott spricht und es ist da. Gott hat einen Plan und den Plan, wenn es vorgesehen ist, ist es da. Das heißt, Gott hat dieses Leben ja schon gewirkt. Und es besteht auch schon ein perfekter Plan bei ihm für dieses Leben. Nur bevor es eintritt. Und wenn es dann eintritt, dann kommt Veränderung, oder? Veränderung in unser Leben. Jeder, der Kinder hat, weiß was dann an Veränderung kommt. Und der nur keine hat, der kann gespannt sein und sich darauf freuen. Und ebenso ist es im Leben, mit unserem Leben, mit Gott, wenn Neues ansteht. Wir wissen oft nicht, was kommt, wie es kommt. Aber wir dürfen sicher sein, Gott hat einen Plan. Den hat er seit jeher gehabt, den hat er heute, den hat er morgen. Und den gießt er nicht aus der Retorte, weil es gerade irgendeine Situation ist, wo er sich anpassen muss, damit er da irgendwie durchkommt mit seinem Plan. Sondern Gottes Plan ist ein ewiger Plan und er ist perfekt. Und er hat immer wieder mit Veränderungen zu tun. Aber die Veränderungen sind nicht bei Gott, sondern sind bei uns. Und letztlich kommt es auf uns an, dass wir bereit sind und uns bereit erklären für diese Veränderung. Ich glaube sogar, dass wir uns nicht nur bereit erklären für Veränderung, sondern dass wir ihn darum bitten dürfen. Sind wir, hey, zeig es mir, gib mir die Gnade dafür und tu mit und in mir, was dein Wille und dein Plan ist. Ohne die Bereitschaft kommt Gottes Leben und Gottes Plan in unserem Leben nicht zustande. Das müssen wir auch wissen. Also, obwohl es bereits besteht und obwohl Gott Gott ist und er sich das sehnlich wünscht, hat er sich verschrieben dazu, dass er uns braucht. Er hat uns Wollen gegeben dafür und Vollbringen, steht im Philippa drin, wir sehen Christus Jesus, Wollen haben und Vollbringen haben für all das, was dieses Leben mit Gott ausmacht und für viel mehr. Aber vorne dran gibt es genau eins, das ist eine Entscheidung. Und die treffen wir. Das ist Entscheidung in unserem Herzen. Das von ihm bereitet anzunehmen, ihm da zu folgen. Und das ist eigentlich nur ein Signal unseres Herzens. Dazu müssen wir nichts leisten. Dazu sind wir auch nicht mal qualifiziert. Aber er hat es in uns hineingepflanzt, gemäß unserer göttlichen Natur, dass wir das tief in uns haben. Wir haben seinen Geist in uns wohnen und dieses Signal unseres Herzens geben wir ihm. Und dann kann er Veränderung einleiten. Und dann wünschen wir uns, dass sie morgen da ist. Und jetzt gehen wir zurück zur Geburt. Ja, und wir wissen, was 9, 10 Monate vorher kommt. Ja? Das ist Schwangerschaft. Und das sind Geburtswehen. Und da ist die Frage, wir wünschen uns immer das Ergebnis. Und dennoch ist das Ergebnis bei Gott eine Wegstrecke oder ein Prozess. Wir sind am inwendigen Menschen neu gemacht, sind wir uns einig, oder? Epheser 4,23, wahrhafte Heiligkeit und Gerechtigkeit sind uns gegeben, haben wir angezogen. Ist unweigerlich ist uns das geworden, es kann uns keiner nehmen. Und dennoch spricht der Epheser 4,23 und 24 dann davon, dass unser Denken erneuert wird. Lasst euch darin erneuern, obwohl ihr wahrhaft gerecht und heilig seid. So, also das heißt, Das ist eine Wegstrecke, ist ein Prozess. Und wir sehen das Ergebnis, wir sehen das Ergebnis herbei. Und Gott wünscht sich Bereitschaft für die Wegstrecke bis zu dem Ergebnis. Und da ist die Frage, wie groß ist unsere Veränderungsbereitschaft? Wie groß sind wir bereit, Gewohnheiten, Wünsche, Dinge, die annehmlich sind, abzulegen? Dinge oder einfach Dinge anzufassen, die Gott vielleicht auf, zur Disposition stellt. Die einfach auf seinen Prüfstand stellt. Und ich meine nicht Bereiche damit in unserem Leben, die wir ohnehin schon kennen, wo wir wissen, ohne ihn keine Chance. Die haben wir alle. Sondern ich meine Bereiche, die eben das sind. Die so sind, wie sie sind. Die ich so gut finde, wie sie sind. An denen ich vielleicht persönlich dann hänge. Und da, genau in den Bereichen, fängt ehrliche Veränderungsbereitschaft an. Er kennt unser Herz ja sowieso. Er kennt uns in- und auswendig. Er weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Also er weiß es sowieso. Ihm geht es nur um das Signal unseres Herzens. Dass wir mit ihm offen umgehen und ihn in alles mit hineinnehmen, was ihm ohnehin zusteht, oder? Oder? Ist das so? Altes ist hingehängt an Haken, Neues ist empfangen, Neues ist von ihm. Er ist Haupt von diesem ganzen Gebilde, hin zu ihm wachsen wir. Das heißt, es steht ihm zu. Es ist sein Leben, was wir bekommen haben. Jetzt bin ich wieder beim ursprünglichen Thema. Ja? Ja? Aber das ist so. Das heißt, es steht ihm auch zu, in all diese Bereiche hineinzuschauen. Aber er ist Gentleman, der steht vor der Türe und klopft. Er tritt die Türe nie ein. Selbst wenn er wissen würde, es ist gut für uns, dass er reinkommt. Er steht an der Türe und klopft. Das tut er bei jedem Einzelnen und wartet darauf, dass wir ihm die Signale unseres Herzens geben, im Sinne von, komm herein. Komm herein. Wir glauben alle an den gleichen Gott, an sein Wort, an seine Erlösung. Und trotzdem passen wir unseren Lebensstil dann doch immer wieder unseren Vorstellungen an, oder? Oder bin ich da allein mit dem Problem? Ja, okay, also mir geht es zumindest so. Ich stelle es immer wieder fest. Aber das hat halt im Zweifelsfall nichts, auch wenn sich das gut anfühlt, oder? Und gut aussieht, hat das halt im Zweifelsfall nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Im Gegenteil, es kann uns sogar hindern, da einzutreten und das zu erleben, was er hat. Diese Verheißungen, für die wir Erbe geworden sind. Wir sind Erben dieser Verheißung. Wir sind Erben für jede Verheißung Gottes. Für jede. Wer sind die Erben? Genau. Was ist der Erbschein? Jesu Werk am Kreuz, oder? Der eingeschriebene Brief Gottes am Kreuz. Ist der revidierbar? Gibt es einen Testamentsvollstrecker? Oder einen Berater, der uns begleitet? Mhm. Lebt in uns. Also was fehlt? Nix. Wir brauchen, so wie Salomo es gebetet hat, ein hörendes Herz. Ja? Salomo stand vor einer Aufgabe, die ihm zu groß war. Und Gott hat ihm eine fantastische Option zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, wünsch dir, was du willst. Cool. Wünsch dir, was du willst. Und er hätte sich alles wünschen können, weil wenn Gott sagt, wünsch dir, was du willst, dann steht Gott hinter dem Wunsch. Salomo hat gebetet, gib mir ein hörendes Herz. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein hörendes Herz. Und wir haben alles, was dazu notwendig ist. Wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen. Es ist der Geist Gottes, der uns mit ihm verbindet. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Es ist unser täglicher Begleiter, der uns diese ganzen Impulse geben kann, wenn wir hinhören, oder gibt, wenn wir hinhören. Das ist die Frage, hören wir hin? Richten wir uns danach aus? Und ja, das Wort Gottes ist, na doch, weiß gar nicht. Es ist kein Wohlstandsevangelium und es ist doch ein Wohlstandsevangelium. Das Wort Gottes ist ein Wohlstandsevangelium. Warum? Weil wir in diesen Überfluss der Gnade hineinversetzt sind, die Gott für uns ausgegossen hat in Christus Jesus, weil wir dieses neue Leben empfangen haben. Und nein, weil wir das alte an Haken gehängt haben und in diesem neuen Leben dazu berufen sind, ihm nachzufolgen. Unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und das wird ja oft so vielleicht für einen falschen Hintergrund benutzt, aber unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und das ist was, wo, das fängt bei Entscheidungen an. Und das sind die unpopulären Entscheidungen. Das sind die unbequemen Entscheidungen. Das sind die Entscheidungen, wo die Seele vielleicht einmal schmerzt, wo das Fleisch rebelliert und wo wir sagen, das möchte ich so nicht. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das habe ich schon immer anders gemacht. Und das sehe ich vor allem auch ganz anders. Und da hat Gott eine Meinung dazu. Und die tut er uns kund, ganz tief da drin. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hörst du das. Nicht, weil ich das sage, sondern weil das Wort Gottes das sagt. Und wir wünschen uns in solchen Situationen, Der Paulus spricht davon auch irgendwo im 2. Korinther, 2. Korinther 5. Und er sagt, ach, wenn doch dieses Menschliche von dem Göttlichen, Übernatürlichen überkleidet werden würde. Ja, also sofort Ergebnis. Nicht Wegstrecke und Prozess, sondern sofort Ergebnis. Das wäre doch cool. Dann wäre alles gut. Das passiert nicht bei Gott. Ich kann euch da echt deillusionieren, denn seinen gibt es der Herr nicht im Schlaf. Nicht diesbezüglich. Nicht diesbezüglich. Nicht, was diesen Prozess in unserem Herz angeht. Sondern das ist ein Weg, eine Wegstrecke. Und wir können uns bereit erklären, das mitzugehen, oder wir können uns bereit erklären, das nicht mitzugehen. Gott ist da, wünscht sich das, er hat es bereitet, alles, aber es liegt nicht an ihm, es liegt an uns. Aber was nicht passieren wird, ist dieses Überkleidet. Das wird nicht passieren. Warum? Ja, wir sind wieder beim Epheser. Wir sind wahrhaft heilig und gerecht am inwendigen Menschen und unser Denken wird erneuert. Weil es ein Prozess ist, weil es eine Wegstrecke ist, weil noch was raus muss, was da nicht reingehört. As simple as it is. Es gehört nicht alles da rein, was da noch drin ist. Bei mir auch nicht. Mancher Gedanke gehört da absolut nicht rein. Manche Empfindung gehört da absolut nicht rein. Und manche muss ich regelmäßig am Kreuz ablegen, weil sie mich an den Rand meines Verstehens bringt. Das darf halt raus. Das ist wie wenn ich im Haus, bestes Beispiel, wir haben hier viel Altbau in der Altstadt, im Haus einen feuchten Fleck habe, oder? Eine feuchte Wand. Kann ich auch nicht einfach dämmen. Überkleiden. Das kann ich schon machen. Was mache ich damit? Ich ziehe die Feuchtigkeit ins Haus und der Schaden am Haus wird größer. Also, ist uns alles, leuchtet uns alles ein, oder? Ja. Das heißt, im Endeffekt, wir leiden in Anführungszeichen besser für gottgemäße Entscheidungen als wir für nicht gottgemäße, oder? Weil diese Schmerzen haben wir sowieso. Ja, entweder haben wir sie, weil sie uns der Feind zufügt, weil wir außerhalb des Willen Gottes sind, und das ist wahrlich Mist, oder wir folgen nach und erleben das, was eben jeder in der Bibel ein Stück weit erlebt hat. Nämlich den Preis der Nachfolge. Und den Preis der Bereitschaft, sich verändern zu lassen. Wir sind leider oft in der falschen Form leidensfähig, also ich auch. Ja? So im Sinne von, wir hören zwar die Impulse, nehmen wahr, was wir vielleicht tun sollten oder ändern sollten, und dann machen wir doch das, was bequem ist, oder? Oder das, was wir eigentlich wollen. Und ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Und obwohl wir tief drin wissen, könnte auch anders gehen. Und da gibt es nur eine Alternative. Wir müssen da raus aus der Komfortzone. Raus aus der Komfortzone, da hinein. Oder Gott da ranlassen, wo er ran möchte. Und ihn verändern lassen, was er verändern möchte. Raus aus einer Kontrolle, weil wir kontrollieren auch gern. Wir Deutschen speziell. Wir strukturieren gern vom Aufbau und vom Ablauf und haben das alles unter Kontrolle. Da sind wir Weltmeister drin, dafür sind wir bekannt. Ja, andere Nationen haben es da leichter. Aber raus aus der Kontrolle hinein in einen Bereich, wo wir vielleicht nicht kontrollieren können, wo wir nicht planen können, wo wir nicht steuern können. Wo wir uns nur in dieser Wegstrecke, in diesem Prozess möglichst demütig einordnen können. Und mit ihm die Wegstrecke gehen können. Und vertrauen können, dass er das Beste hat für uns. Das Beste gemacht hat und auch jetzt aktuell das Beste hat und auch das Beste haben wird übrigens. Gott ändert sich ja nicht, ist der Gleiche. Gestern, heute und morgen und in Ewigkeit. Und die verbringen wir mit ihm. Also kann ja gar nichts passieren. Wo ist das Worst-Case-Szenario, Leute? Das muss mir wirklich einer erklären, wo das ist für uns. Wenn wir mal in Ruhe drüber nachdenken. Gott lebt in mir. Gott ist mit mir auf dem Weg. Gott geht vom Ziel her mit mir aufs Ziel zu. Er hat mir zugesagt, er bringt mich ans Ziel und ich verbringe die Ewigkeit mit ihm. Ja, wo? Wo ist das Worst Case? Wo ist 2. Korinther 4,17 sagt, das ist Leichte der Bedrängnis. Ja, wo wir immer denken, übersteigt meine Möglichkeiten. Das bewirkt in uns was? Ein ewiges, überreiches Maß an Herrlichkeit. Das ist das, was uns gegeben ist und was dann herausgeschält wird dadurch. Und es ist ganz normal, dass das, was vor uns liegt, größer ist als das, was wir denken, bewältigen zu können. Warum? Weil wir nicht mehr im Schauen leben, sondern weil wir im Glauben und in der Nachfolge leben. Das ist auch keine neue Botschaft und das ist auch nichts neu, dürfte auch nichts Neues für uns sein. Weil das ist, sagt das Wort Gottes einfach. Und da haben wir uns auch drauf eingelassen. Also es ist ein Wohlstandsevangelium, ja, und es ist ein Wohlstandsevangelium, nein. So einfach ist das. Und es geht darum, dass unser Muskel, unser göttlicher Muskel trainiert wird. Das Potenzial dazu haben wir. Wenn wir ihn ranlassen, wird er immer stärker. Wenn wir ihn nicht dranlassen, sondern selber Hand anlegen, das kennen wir auch alles, dann, ja, dann ist halt Fleischsalat. Ja, ist das so. Das ist, ich lese euch eine Bibelstelle vom Johannes 3,27. Ich finde, das ist ein ganz kurzes Stück, aber das beschreibt es eigentlich gut. Johannes sagt da, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eines, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. So viel zum Thema. Ich leg selber Hand an und tu das und bring das auf den Weg. Also, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eines, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Also, wir haben die Möglichkeit, ihn ranzulassen, dem Geist Raum zu geben oder auch nicht, dann halt dem Fleisch Raum zu lassen. Die Bibel kennen wir. Wir sind alle das erste Mal hin, wir wissen, wer aufs Fleisch sät, tut was. Wer auf den Geist sät, tut was. Und beides, sage ich euch, verursacht Schmerzen. Beides. Das eine sorgt für Muskelschwund, du wirst schwächer, weniger belastbar. Und das andere, auf den Geist zu sehen, sorgt für Muskelkater. Ja, das ist so. Das sorgt für Muskelkater, oder? Und das ist auch nicht immer einfach. Und das fühlt sich manchmal höchst beschissen an. Das muss man auch mal so sagen können. Ja, aber es hat was, was dahinter kommt. Weil bei Gott hört der Mist ja nicht auf. Mist kommt jeden Tag aus einem menschlichen und tierischen Körper raus. Deswegen dürfen wir ihn auch so nennen. Ja? Aber das hört ja bei Gott nicht auf. Bei Gott ist Mist Dünger. Fertiger Dünger, der aufs Feld ausgebracht ist. Und es wächst was Besseres draus. Also dieser Muskelkater sorgt dafür, dass sich was aufbaut, dass es stärker wird und dass es belastbarer wird. Und der Muskelschwund sorgt dafür, dass du dich schwach fühlst, unzufrieden bist, fühlst dich falsch behandelt, fühlst dich beurteilt, verurteilt, Bruder X, Schwester Y, die Regierung, es gibt nur Schuldige um dich herum. Und ja, wahrscheinlich sind sie das auch alle, weil ja keiner in seinem Tun, in seinem Denken, Reden und Tun vollkommen ist, das sind wir nicht. Wir sind deswegen vollkommen, weil jemand uns am inwendigen Menschen neu gemacht hat. Nicht, weil wir per se perfekt sind. Da sind wir alle zusammen weit weg davon. Alle zusammen weit weg davon. Das heißt, wenn mich das stört, wenn ich regelmäßig auf was allergisch reagiere, dann ist es ein ziemlich klares Indiz dafür, dass ich in dem Thema, wo ich allergisch reagiere, auf dem Holzweg bin. Und nicht derjenige, der die Allergie hervorruft, sondern oder da irgendwie da. Das ist einfach so. Da dürfen wir uns dann selber hinterfragen. Darf ich fragen, hey, bin ich da, wo Gott mich haben will? Tue ich das, was Gott will, dass ich tue? Tue ich es auf die Art und Weise, wie er möchte, dass ich es tue? Tue ich es mit der Haltung, die er in mich hineingepflanzt hat? Wisst ihr, er hat einen exakten Plan. Einen exakten Plan. Auch wenn das für uns unvorstellbar ist, dass jemand für 8,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt einen exakten Plan haben kann, der bis ins kleinste Detail durchdekliniert ist, das hat er. Er ist Gott. Und er ist der Einzige, der das hat. Und er ist der Einzige, der das kann. Aber er hat einen exakten Plan, der ist perfekt geplant. Und wenn wir das erleben wollen, wenn wir ihn da in der Aktion erleben wollen, wenn wir seine Herrlichkeit erleben wollen, wenn wir seine Verheißungen erben wollen, dann geht es darum, dass wir ein hörendes Herz haben, so wie Salomo gebetet hat. Dass wir ihn ranlassen, dass wir eine Veränderung zulassen, dass wir hinhören und tun. Hinhören und tun, das steht im Samuel drin. Das ist einfach auch ein ganz kurzer, glatter Spruch. Gehorsam ist besser wie Du kannst ihm vorbringen, was du alles weißt, getan hast und wie gut du bist. Und ganz ehrlich, sagt hey. Und dass du es für ihn tust, und sagt hey. Mir geht es nur um dein Herz. weil das Restliche hast du von mir, ist von mir bereitet und es ist meine Gnade, dass du drin eintreten kannst und es ausführen kannst. Und ohne mich kannst du gar nichts. Hört mal schnaufen. Das ist die Wahrheit, oder? Drum ist das ein Thema. Und wir müssen, nochmal, wir müssen nicht gehorsam sein, um in den Himmel zu kommen. Wir haben eine Entscheidung getroffen und haben Gnade empfangen. Wir müssen auch nicht gehorchen, um von Gott geliebt zu sein. Er hat uns schon geliebt, als wir nicht liebenswert waren. Aber wir müssen es um seiner und unser Selbstwillen machen, damit wir erleben, was er für uns hat und damit er in dem, was wir erleben, verherrlicht wird, oder? Das ist doch der Grund, wieso wir da sind. Es gibt ja gar keinen anderen mehr. Wir sind da, um Gott zu repräsentieren in dieser Welt. Genau, das ist unser... Und jede, aber auch jede Schwierigkeit, die wir so erleben in unserem Leben, hat eine fertige Lösung in Jesus. Sind wir uns da einig? Kann ich da irgendwie einen Amen hören oder so? Jede Schwierigkeit in unserem Leben hat eine fertige Lösung in Jesus. Sie ist vielleicht nicht sichtbar in dem Moment. Also Ergebnisse sind da, Wegstrecke, überkleidet. Ja. Natürlich wollen wir sie sofort sehen. Natürlich wollen wir überkleidet werden, ohne Schmerzen, ohne Veränderung. Aber das geht nicht. Wir sind neu im inwendigen Menschen, ich wiederhole das wie eine Leier, wir sind gerecht, wahrhaft gerecht und heilig und unser Denken darf sich erneuern, Stück für Stück. Unsere Wahrnehmung über das, was wir sind, wer Gott ist, wer wir sind und wie unser Leben funktioniert. Und das ist ein Prozess, der hört nicht auf. Da sind wir nicht irgendwann am Punkt, wo wir angekommen, wo wir sagen, jetzt habe ich es endlich verstanden und jetzt schmeißt mir nichts mehr um. Das hat der Elia auch gedacht mit den 400 Baalspriestern. Und da hat sich Gott wirklich mächtig erwiesen. Und die waren alle den Kopf kürzer. Und dann kam die Königsfrau und hat ihm gedroht und dann ist er vor lauter Angst in die Wüste gelaufen und wäre fast verhungert. 2 Tage später. So, also wir kommen nicht an den Punkt, dass wir fertig sind mit diesem Prozess. Sondern es ist ein lebenslanges, ich lasse mich in deinem Licht, unter deiner Führung verändern. Und irgendwann steht er halt da und nimmt mich mit nach Hause. Oder geht es ihm? Ich glaube, das können wir überspringen. Ich habe dazu geschrieben, dass Gott einfach neuen Wein in alte Schläuche gießt. Nicht wegen dem neuen Wein, da hat er genügend davon. Genügend hat er in Kanaan bewiesen. Die Fässer waren leer und er ist darum gebeten worden, dass er neuen Wein macht. Und er hat nicht ein Fass voll gemacht, sondern und die waren schon wild am Feiern. Also Wein, am Wein scheitert es nicht, sondern es geht um die Schläuche. Weil er wüsste, dass die alten Schläuche platzen. Und drum geht er daran und trainiert mit uns diesen göttlichen Muskel. Das ist wie wenn die Schläuche eine neue Hülle bekommen. Und da will er hin mit uns. Ich denke, das ist ein gutes Bild. Manche sagen dann so, ich höre immer wieder mal, ja, wenn ich den Willen Gottes dann genau wüsste oder seine Stimme hören könnte. Da muss ich euch sagen, das Wort Gottes sagt, die Schafe kennen den Hirten, sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm. Das sagt das Wort Gottes. Und ich habe dazu 2 Thesen. Die sind sehr subjektiv, vielleicht auch streitbar. Aber diese 2 Thesen sind, dann hast du vielleicht noch nie detailliert nachgefragt, weil du die Antwort nicht hören willst. Geht mir ab und zu auch so. Und lieber deinen eigenen guten, in Anführungszeichen, Motiven nachgehen möchtest. Oder, und das ist sehr oft so, es geht mir sehr oft so, du hast die Antwort schon bekommen. Die ist tief drin in dir und du weißt es, aber seid überlagert von all dem, was wir täglich erleben, was wir an Erfahrungen machen, was wir an all das, und das wird dann so. Und dann irgendwann sind so viele Schichten drüber, dass du denkst, du hast es nie gehört, bis es dir wieder einer sagt. Dann denkst du, ja stimmt, ist ein alter Hut. Hätte ich mir den bloß schon früher aufgesetzt. Eins steht fest, Leute, Gott verändert sich nicht. Nicht, er kann es nicht. Er ist der Gleiche. Er kann sich nicht verändern. Einzigen, die sich verändern können, dürfen, und wenn sie das erleben wollen, was Gott für sie hat, sind wir. Und das fängt in unserem Herzen an. Und das müssen wir nicht verstehen. Wir müssen das, was da passiert, nicht verstehen. Gott sagt, meine Gedanken sind weit höher als eure. Und ich bin imstande zu geben mehr, als ihr bitten oder denken könnt. Das heißt, wir müssen es nicht verstehen, sondern wir dürfen uns einfach darauf einlassen und im Glauben ihm dahinterhergehen, im Vertrauen, dass er ein guter Vater ist. Und das hat jeder von uns, glaube ich, schon oft genug erlebt, dass wir einen guten Vater haben, dass wir einen perfekten Abba-Papa haben, der einfach Liebe ist, oder? Ja, und ich denke, das fängt bei jedem Einzelnen an. Wir haben dieses Bild vom Tempel, oder? Und den lebendigen Steinen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte seinen Tempel, obwohl wir Tempel sind, er möchte seinen Tempel bauen und diese lebendigen Steine einsetzen. Und jeder von uns ist ein lebendiger Stein. Jeder von uns hat eine spezielle Bedeutung, eine spezielle, von Gott gegebene, einzigartige Persönlichkeit und Begabung, mit der, wenn er sich einbringt, das Ding etwas runder und perfekter macht. Jeder an seiner Stelle, so wie der Körper viele verschiedene Glieder hat, mit vielen verschiedenen Funktionen, so auch viele verschiedene Gemeindemitglieder. Und was sagt uns der Römer, der 1. Korinther? Ein jeder habe etwas. Ein jeder habe etwas. Sei es ein Psalm, sei es eine Lehre, sei es was auch immer es ist. Jeder mit dem, was er von Gott empfangen hat, kann. Und jeder hat so viel, dass er kann. Und jeder von uns hat mehr, wie er denkt, dass er hat. Und jeder von uns kann mehr, wie er denkt, dass er kann. Weil Gott nicht limitiert ist. Und Gott uns auch nicht limitiert, sondern maximal wir ihn vielleicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann warten wir immer auf den einen Moment. Ja, auf diesen einen Moment. So, das Volk Gottes hat auf den König Saul gewartet. Haben sie ihn bekommen? Was war dann? Scheiße war es, genau, Norbert. Ja, kannst du so sagen. Warten immer auf den einen Moment, auf die eine Person, auf die eine Erweckung. Ich sage euch was, Erweckung ist längst da. Erweckung findet da drin statt. Das ist der Ort, wo Erweckung stattfindet. Und wenn ich da nicht erweckt bin, brauche ich nicht Erweckung erwarten. Erweckung hat was mit Erwartung zu tun, mit meiner Herzenshaltung, mit dem, was ich erwarte. Und wir haben einen Gott, der gibt gerne, der gibt willig, der macht keine Vorwürfe, der schimpft nicht, sagt uns der Jakobus. Tut er nicht. Dessen Gnade ist jeden Tag neu, er gibt gerne. Erweckung fängt da drin an. Und die ist bereits geschehen. Es geht darum, dass wir uns verändern lassen wollen. Und nicht mit dem Mist vor Augen immer selber Hand anlegen. Also ich spreche da zu mir selber. Nochmal, den Mist gibt es bei Gott nicht. Der Mist ist Turbodünger. Der ist zu Dünger geworden, ins Feld hineingewachsen, es wächst was Besseres raus. Jesus ist den Weg schon gegangen. Und zwar zu Ende gegangen. Er hat das Werk vollbracht, er hat den Weg freigemacht, er hat Werke bereitet. Und das zeigt uns das Wort Gottes auch. Das ist auch kein Problem, dass wir unvollkommen sind. Schau mal auf Boas und Ruth. Wer kam raus? Obed, Stammbaum Jesu. Schau mal auf Salomo und Bathseba, Ehebruch. David und Bathseba. Wer kam raus? Salomo, Stammbaum Jesu. Schau mal auf Josef und Maria. Josef steht auf einmal da und die Frau steht vor ihm und sagt, ich bin schwanger. In der damaligen, also heute mag das alles kein Problem sein, in der damaligen Zeit war das ein absolutes No-Go. Wer kam raus? Mhm. Heute wir. Also, wir lesen im Korinther, wen die Welt berufen hat, gell Leute? Mhm. So, was kam raus mit Jesus? Wir, Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, wir sind freigemacht von diesem ganzen Scheiß. Wir sind auch freigemacht dass wir das Gesetz erfüllen müssen und nicht können. Wovon wir nicht freigemacht sind, sondern wo wir hineinversetzt sind, ist in den Willen des Vaters. Und das ist der Wille des Vaters. Das ist der Plan des Vaters. Das ist nicht unser Plan. Sind wir einig, oder? Also wenn er was tut, auch wenn er Neues tut, wenn er Dinge verändert, dann tut das nach seinem Plan. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand den vollständig verstehen kann. Sondern wir können uns nur darauf einlassen. Unser Herz danach ausrichten, ihm sagen, hey, tu es. Unsere Gebete danach ausrichten, ihm zeigen mit der Haltung unseres Herzens ja und ihm uns auch bereit erklären, ja, verändere uns, verändere mich, verändere dich, verändere uns, auf dass wir das empfangen können, was du hast für uns. Aber Gott ist in keinem Fall veränderungsbereit und er ist in keinem Fall kompromissbereit und er wird keine Zugeständnisse machen, so wie es Menschen machen, weil er sich nicht verändern kann und weil er seinen Plan einmal gewirkt hat und weil er zu diesem Plan steht, genauso wie dein Wort einmal gesprochen ist und was daraus geworden ist, genauso wie sein Wort Wahrheit ist und die Wahrheit ewig ist. Das heißt, es ist alles da. Es geht darum, dass wir es ergründen und dahin kommen, dass wir ja, da eintreten. Und ich glaube, ohne zu wissen, in welche direkte Richtung das geht, dass einfach wir eine Bereitschaft haben müssen, uns verändern zu lassen. Jeder Einzelne in seinem Herzen. Gott ranzulassen. Auch an, wie gesagt, auch an die Bereiche, die unpopulär sind, die vielleicht eher Schmerzen verursachen in unserem Fleisch, in unserer Seele, die Seele rebelliert. Das ist letztlich zu sagen, hey, ich achte das höher, was Jesus mir gegeben hat, als ich mein eigenes Leben. Genau das ist in diesem Prozess beschrieben. Und da dürfen wir sogar mutig sein. Freimütig und mutig und richtig bold. Also wir müssen nicht zufrieden sein mit dem, was aktuell ist. Wir müssen nicht zufrieden sein mit dem, was ist und was Gott getan hat. Wir dürfen dankbar sein für das, was er getan hat, ja. Aber nicht zufrieden, sondern wir dürfen uns nach mehr ausstrecken. Ich glaube, wir müssen uns nach mehr ausstrecken. Wir müssen uns nach einem übernatürlichen Lebensstil ausstrecken. Wenn wir Übernatürliches erwarten, müssen wir uns nach einem übernatürlichen Lebensstil ausstrecken, so wie es die Bibel beschreibt. Und das fängt da drin an, Leute. Nochmal, es fängt bei jedem Einzelnen an. Das ist nichts Kollektives. Das wird zu etwas Kollektivem zusammengefügt durch den Geist Gottes. Dadurch, dass er wirkt. Aber es fängt bei uns in jedem einzelnen Herzen an. Und wir dürfen auch nicht, kann da aus eigener Erfahrung sprechen, wir beten immer darum, dass er es tut. Wir preisen ihn, wir erheben ihn, sehen es und dann geht's los. Und dann kommen die ersten Veränderungswehen. Und dann knickt der erste Fuß weg. Und weil, wenn die Schmerzen größer werden, knickt der zweite Fuß weg. Und dann sind wir auf den Knien. Eigentlich sind wir da richtig. Wenn wir da in der richtigen Haltung sind, dann sind wir da richtig. Aber ich glaube, ich fange jetzt an, mich zu wiederholen. Ich würde am Ende noch den Johannes vorlesen wollen. Und zwar neue Genfer Übersetzung. Die gefällt mir sehr gut. Johannes 15, 2. Da heißt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Wir zählen da nicht dazu übrigens. Wir sind eingepfropft. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das sind die Schmerzen. Das ist das, was erstmal, also er schneidet sie zurück und reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das ist, ich bin da hinein versetzt in diesen Baum, diesen Ölbaum. Ich bin am inwendigen Menschen neu. Ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ich bin in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber mein Denken erneuert sich und wird erneuert durch das Kollaborieren mit dem Heiligen Geist. Und da findet Beschneidung statt, da findet Reinigung statt, da findet Veränderung statt, da findet Änderung des Mindsets statt. Das muss unweigerlich stattfinden. Damit das deckungsgleich wird, was deckungsgleich sein soll, damit wir genau das bekommen, damit wir nicht nur Erben der Verheißung sind, sondern dass wir diese Verheißungen auch wirklich Erben erleben dürfen. Sind wir da? Seid ihr da bei mir? Ja. Ich würde. Kannst du ein bisschen. Ja. Ich würde gerne die Schritte für mich nochmal und für euch, für uns zusammenfassen und dann einfach mit euch beten oder gemeinsam beten. Ich versuche es kurz und knapp zu machen. Ich habe da stehen, entscheide dich, dich durch ihn verändern zu lassen. Egal, ob du es willst oder nicht. Egal, ob du es verstehst oder nicht. Aber entscheide dich, gib ihm das Recht, dass er dich verändern darf. Sag nicht, dass es keinen Veränderungsbedarf gibt. sondern sage ihm, hey, bitte zeig mir die Bereiche, zeig mir den Bereich, wo ich mich verändern lassen darf. Und verstehe und erkenne, dass es ein Vorrecht ist, wenn dein himmlischer Vater Hand anlegt. Das ist eine Gnade und ein Vorrecht. Und wenn er dir vielleicht schon mal gezeigt hat, wo du dich verändern darfst und du es bisher abgelehnt hast, vielleicht träge im Hören und im Wahrnehmen und im Umsetzen geworden bist, dann bitte ihn einfach, berühr du meine Ohren, berühr du meine Augen und lass mich neu wahrnehmen, dass ich neu höre und neu sehe. Bitte ihn um deine Gnade, die auf der unser Leben fußt, die alles verändert, die den Tod überwunden hat und die für uns jeden Tag neu ist. Und dann geh es an. Geh es an und lass es zu. Geh es an, was er dir zeigt. Weil Glaube ohne Werke ist kein Glaube. Und wir können ihn bitten, dass er uns nach der Haltung unseres Herzens gibt. Das können wir. Und das ist das Einzige, was für ihn zählt, wo er ansetzt. Es geht ihm nicht um den Erfüllungsgrad und wie gut wir in dem sind, in der Nachfolge sind und wie viel Werke und die Größe der Werke, sondern es geht ihm um die Haltung unseres Herzens. Und wir werden sehen, dass unser Gott treu ist. Dass wir einen Vater haben, der ein liebender Vater ist, der treu ist, der gerecht ist und dessen Gnade überreich ist. Vater, ich bete, dass du, wir danken dir für deinen Heiligen Geist in uns. Wir danken dir für dein Unterpfand, unseres Heils in uns, für deine Gegenwart in unserem Leben. Danke, dass du fortwährend da bist, dass wir mit dir versiegelt sind, Heiliger Geist. Wir geben dir das Recht, an uns zu wirken, unser Herz zu berühren. Heute, jetzt, morgen, die nächste Woche, fortwährend. Und ich bete, dass unser Herzensboden weich ist. Dass diese Saat, die du da hineinsäst, Vater, dass sie auf weichen Boden fällt. Dass sie aufgehen kann, dass sie Frucht bringen kann, 30-fach, 60-fach, 100-fach, so wie es dein Wort sagt, Vater. Ich danke dir, Vater, für das, was du bereitet hast. Und wir freuen uns auf das, was jetzt ist. Wir danken dir für das, was war. Wir freuen uns auf das, was jetzt ist. Und wir freuen uns auf das und über das, was kommt. Hilf uns, dass wir mit offenen Armen, mit offenem Herzen in Empfang nehmen.